beten noch zusammen mit uns. Herr, bitte wirklich, lasst uns sehen, deine Herrlichkeit. Herr, lass uns nicht so sehr auf uns jetzt schauen und uns über uns Gedanken zu machen, sondern dass dieser Blick auf dich und deine Herrlichkeit und deine Größe uns verändert und dass wir im Kontrast dazu wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und dass umso mehr uns zu dir zieht. Herr, wirke durch dein Wort. Danke für dein Wort, das du zu uns gegeben hast. Herr, hilft uns, es zu verstehen jetzt auch. Amen.
Amen.
Dürft ihr euch gerne setzen? Ein Mann aus Glasgow, dessen Leben von Alkohol beherrscht war, bekehrte sich. Seine Kollegen bei der Arbeit verspotteten ihn und versuchten, seinen Glauben zu erschüttern. Einer ihrer Sticheleien lautete: Wie kann ein vernünftiger Mann wie du an Wunder glauben? Wie zum Beispiel daran, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat? Seine Antwort wurde durch ein verändertes Leben untermauert. Ob du nun glaubst, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat oder nicht, ich weiß, dass er bei mir zu Hause Bier in Möbel verwandelt hat. So wollen wir heute uns weiter über dieses Evangelium Gedanken machen, dass Bier in Möbel verwandeln kann und auch Wasser in Wein, und uns die Torheit und die Herrlichkeit des Evangeliums weiter im 1. Korintherbrief anschauen. Das große Thema vom 1. Korintherbrief ist, dass es Evangeliumslösung auf Sündenprobleme gibt. Alle Probleme in einer Gemeinde können durch die herrliche Botschaft und die Prinzipien des Evangeliums gelöst, verändert und zur Ehre Gottes gelöst werden. Und die Gemeinde hatte ja viele Probleme. Wenn ihr 1. Korintherbrief durchlest, werdet ihr erstaunt sein und verwundert sein, wie groß die Herausforderungen sind. Unzucht, dass sie sich gegenseitig vor Gericht ziehen. Die einen essen Götzenopfer Fleisch und lassen dadurch andere in Sünde fallen. Die Geistesgaben werden über die Maßen missbraucht. Und zuallererst das erste große Problem, das in unserem Kontext ist, es gab Streitigkeiten und Parteiungen. Und deswegen erinnert Paulus sie an die Herrlichkeit des Evangeliums, das uns verändert. Das Evangelium spaltet tatsächlich Menschen zwischen die, die ungläubig sind und die gläubig sind. Aber das Evangelium vereint eine Gemeinde. Und so schreibt Paulus die Worte in 1. Korinther 1, Vers 18 bis 25. Wir hatten letztes Mal ab Vers 18 bis 21 geschaut. Ich möchte aber den ganzen Text nochmal zusammen lesen. Dürft gerne eure Bibeln aufschlagen. Später werde ich auch noch ein paar Stellen anzeigen. Aber am Anfang möchte ich immer, dass wir unsere Bibeln rausholen, den Text bei uns in der Bibel lesen und ja, vertraut werden mit unserer Bibel. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Den aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Letztes Mal hatten wir uns angeschaut, dass das Wort vom Kreuz die Menschheit in zwei Kategorien teilt. Für die einen ist es ein Märchen, ein absoluter Quatsch, weil das Wort vom Kreuz, es erhebt den Menschen nicht. Im Gegensatz, es ist mit Demütigung verbunden. Deswegen lehnen die Menschen das Wort ab. Für die aber, die glauben, ist es Gottes Kraft, das in ihrem Leben wirkt. Dann haben wir gesehen, dass die Welt auch Worte hat. Die Menschen ohne Gott, sie sind nicht dumm. Aber weil sie Gott verworfen haben, hat Gott ihre Weisheit auch verworfen. Und dann hatten wir das Wort zur Rettung uns angeschaut, weil die Menschen Gott in ihrer Weisheit ablehnen, gefiel es Gott auf eine ganz besondere Weg, sie zu retten, nämlich durch die Verkündigung des Evangeliums. Und heute wollen wir uns drei Reaktionen auf das Evangelium anschauen. Wir werden sehen, wie die Juden auf das Kreuz reagieren, wie die Griechen auf das Kreuz reagieren und wie die Berufenen auf das Kreuz reagieren. Die ungläubigen Juden und die ungläubigen Griechen haben beide das Evangelium abgelehnt. Auf ganz unterschiedliche Weisen, aber letztendlich war immer Unglaube der Grund für die Ablehnung. Sie wollen nicht Gott vertrauen. Es ist nicht so, dass die Juden und die Griechen denselben Gott suchten und ihn, also sich ein bisschen daran irrten, so die einen gehen so heran und die anderen gehen so heran, aber im Grunde genommen beteten sie denselben Gott an, nur ein bisschen falsch. Ich weiß nicht, ich erinnere mich sehr gut, als ich im Deutschunterricht dieses, ich weiß nicht, was ist, eine Fabel betrachtet haben, die vor 200 Jahren formuliert wurde, das Bild von dem Elefanten und den blinden Weisen. Und es geht darum, dass da blinde Weise sind und sie an den Elefanten rangehen. Der eine tastet vorne im Rüssel und sagt, das ist eine Schlange. Der andere kommt zum Bauch und sagt, nee, das ist eine Wand. Und der dritte sagt, nee, es ist ein Seil, während er seinen Schwanz anfasst. Und das Bild will sagen, dass die Juden und die Muslime und die Christen eigentlich alle denselben Gott anbeten. Aber weil sie an unterschiedlichen Stellen sind und nicht das ganze Bild haben, haben sie so eine unterschiedliche Vorstellung. Die einen nennen Jahwe, die anderen nennen ihn Allah. Aber das Bild, so überzeugend das auch für viele Menschen heute ist und auch für meine Deutschlehrerin war, ist grundsätzlich falsch in seiner Annahme. Hier wollen die Blinden den Elefanten erkennen. Der Mensch aber will Gott nicht erkennen. Er baut sich seine eigenen Götzen, die ihm passen. Der Mensch ist nicht neutral und überlegt, oh, was ist da? Der Mensch ist von seiner Natur aus Gott feindlich gesonnen. Und in dem Bilde ist es nicht, dass die alle denselben Elefanten betrachten, sondern sie laufen in verschiedene Richtungen weg von dem Elefanten und fassen andere Dinge an, weil sie nicht mit dem wahren Elefanten konfrontiert werden wollen. Für die Menschen, die Gott nicht glauben, ist das Evangelium nicht attraktiv. Sie suchen nicht. Es ist nicht ansprechend, es ist nicht relevant. Nur für die Menschen, die von ihrer Sünde überführt werden, für die ist das Evangelium eine gute Nachricht. Sie suchen die Wahrheit, wenn Gott im Leben wirkt. Und so sind die Juden und die Griechen verurteilt, weil sie sich von Gott entfernen. Nicht, weil sie sich einfach nur ein bisschen irren in ihrer Betrachtung über Gott. Und so sehen wir die erste Menschengruppe, die Paulus uns näher bringt. Warum haben die Juden Christus und das Kreuz abgelehnt? In Vers 22 und 23 finden wir die Erklärung. Sie suchen nicht Gott, sondern sie suchen Zeichen. Schaut mal rein. 1. Korinther 1, Vers 22 bis 23. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Die Juden, sie fordern ein Zeichen, ein Beweis, ein wundersames Ereignis, das sie überzeugen vermag. Und was für ein Zeichen fordern die Juden? Wir müssen hier den Kontext der Juden damals verstehen. Sie waren Gottes berufenes Volk, denen das Land, das verheißene Land Kanaan gehören sollte, aber sie erleben gerade viel und großes Leid unter den Römern. Sie sind versklavt, sie müssen hohe Steuern zahlen. Ihnen wird alles weggenommen, sie werden brutal missbraucht und hingerichtet. Und ihr Zeichen ist, und ihre Frage ist, nachdem sie verlangen, wo ist Gott? Wo ist Gott, der uns dieses Land versprochen hat, der uns endlich errettet? Der uns endlich Frieden schafft? Der uns vor diesen bösen Römern befreit und uns Ruhe gibt? Sie fordern nach dem Zeichen von Gottes Macht. Sie fragen, wo ist sein starker Arm, der uns hier endlich befreit? Und sie fordern das. Es ist nicht ein Bitten, sondern ein Fordern. Sie wollen das. Sie sind so verhärtet, so niedergeschlagen in ihrer Unterdrückung, dass sie nichts anderes als ein Zeichen von Gott wollen. Dass Gott endlich zeigt, dass er mächtig ist und sie von diesen Römern befreit. Die Juden waren wahrscheinlich schon ein bisschen von ihrer Art und Weise so. Selbst als sie unter Unterdrückung im Land Ägypten waren, und die 400 Jahre Unterdrückung durchlebt haben, weiß Mose ganz genau, wie sie auf seine Botschaft reagieren werden. Und er sagt in 2. Mose 4, Vers 1. Mose antwortete und sprach zu Gott: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Mose wusste, dass sein Volk ein Volk war, das handfeste Beweise haben wollte. Und so gibt Gott ihm tatsächlich Zeichen. Ihr erinnert euch an den Stab, der zur Schlange wird. Und ja, die Juden haben zuerst geglaubt, aber auf lange Sicht haben sie nicht geglaubt. Sie wollten immer wieder Zeichen und haben Gott immer wieder versucht. Zu Jesu Zeiten war es auch nicht anders. Jesu hat viele Wunder in Israel vollbracht. Die meisten der Öffentlichkeit. Aber die Juden weigerten sich trotzdem zu glauben. Und was sagt Paulus? Die Juden fordern Zeichen, also geben wir ihnen die Zeichen. Nein. Paulus gibt ihnen nicht, was sie wollen, sondern er gibt ihnen, was sie brauchen. Er predigt ihnen den Christus, den Gekreuzigten. Und für sie war dieser Christus, der gekreuzigt ist, das Kreuz war für sie ein Ärgernis. Ein Ärgernis ist etwas, was einem ein Anstoß ist, was einen hinfallen lässt, was einen stolpern lässt. Und wie war das für sie ein Ärgernis? Weil ein gekreuzigter Christus war für die Juden nicht die gewünschte Lösung ihrer Probleme. Erinnert euch, welchen Christus sie wollten. Einen, der sie von den Römern befreit, nicht einer, der sich von den Römern kreuzigen lässt. Und deswegen war es ein Ärgernis, wenn Paulus ihn gepredigt hat, der Messias, euer König, ist gekreuzigt worden von den Römern. Und das war für sie ein Ärgernis. Sie wussten ganz genau, was das Alte Testament sagt. Und Paulus zitiert das in Galater 3, Vers 13. Wenn er vom Evangelium spricht: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem ein Fluch wurde um unsertwillen, denn es steht geschrieben, im Alten Testament, im 5. Buch Mose: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Für sie war ein verfluchter Messias nicht der Messias, den sie sich vorgestellt haben. Sie wollten einen, der Segen bringt. Sie dachten, sie sind gute Leute, die Gott endlich belohnen sollte, indem der Messias kommt und all diese bösen Leute, also die Römer, beseitigt. Aber ein Messias, der für sie verflucht wurde, nee. Warum sollte er für uns verflucht werden? Wir sind doch Gottes gesegnetes, auserwähltes Volk. Deswegen war für die Juden das Kreuz ein Ärgernis, weil es widerstrebte allen ihren Vorstellungen über sich selbst, über Gott. Für sie war der Messias ein Ärgernis. Und trotzdem predigt Paulus ihnen den Christus, den Gekreuzigten, obwohl er ihnen ein Ärgernis ist. In Römer 9, Vers 33, Paulus spricht über dasselbe Thema und sagt, im Alten Testament wurde es schon vorhergesagt. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Für die Juden war Jesus ein unpassender Stein. Stellt euch so eine Baustelle vor, wo die ganzen Materialien geliefert werden. Und dann ist so ein Stein, der zu nichts passt. Du weißt nicht, wo du ihn verwenden sollst. Und du versuchst, dein Haus zu bauen, das Ding liegt die ganze Zeit im Weg. Und du stolperst nur darüber. So war Jesus Christus für die Juden. Er war ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Aber Gott sagt, diesen Stein des Anstoßes werde ich zum Eckstein machen. Zum grundlegenden Stein, der das ganze Gebäude ausrichtet. Weil jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. An Jesus zu glauben bedeutet, zu glauben, dass man ein Sünder ist, der die Hölle verdient und dass Christus einen retten vermag. Was lernen wir daraus? Zeichen zu fordern bedeutet Unglauben. Wir Menschen sind heute nicht viel anders als die Juden damals. Viele wollen etwas Greifbares, ein Beweis, ein Zeichen. Sie wollen, sie fordern, sie streben danach. Und nicht selten trifft man auch solche Leute in Hellersdorf. Verhärtete Menschen, die durch die DDR durchgegangen sind, die durch viel Leid durchgegangen sind Und es ist interessant, sie sind so verhärtet, wenn man einfach von Christus und Gott spricht, die Reaktion ist so negativ. Und eine der häufigsten Fragen, die sie dir stellen, ist, warum lässt Gott so viel Leid auf der Erde zu? Und wisst ihr, das ist dieselbe Einstellung wie die Juden. Sie fragten damals, wo ist der Messias, der uns von den Römern befreit? Die Menschen fragen heute, wo ist dieser Gott, der so viele unschuldige Kinder und Wale sterben lässt? Das ist ihr großes Problem. Warum lässt Gott so viel Leid auf der Erde zu? Warum zeigt er nicht mal ein Zeichen dafür, dass er einfach alle Kinder heil macht? Und wisst ihr, das Problem bei den Menschen ist, sie sind nicht neutral zu Gott, sondern sie wollen nicht, dass Gott Gott ist. Sie wollen selbst Gott sein. Und deswegen ist diese Forderung nach dem Zeichen nicht nur ein netter Wunsch, sondern eine Rebellion gegen Gott. Stell dir vor, eine unbekannte Nummer ruft dich an, du nimmst ab und eine vertraute Stimme sagt zu dir, Schatz, ich habe mein Handy heute zu Hause vergessen. Kannst du mich bei so und so abholen? Wenn diese unbekannte Nummer anruft, ich weiß nicht, wie bei euch ist, habe ich anfangs immer Skepsis. Wer ruft da jetzt an? Aber wenn die vertraute Stimme da zu hören ist, dann ist die Skepsis überwunden. Manchmal denken wir so, dass es mit Gott ist. Irgendwie Gott ist so diese unbekannte Nummer, die anruft und wenn man nur von Gott hört, dann ist alle Skepsis überwunden. Aber wisst ihr, bei Menschen ist es eher umgekehrt. Das Handy klingelt und sie sehen diesen Namen von der Person, die sie oft hintergangen, verletzt, geschädigt hat. Und wenn sie den Anruf annehmen und solche freundliche Worte hören, reagieren sie nicht positiv darauf, sondern negativ. Der Mensch ist nicht neutral Gott gegenüber, sondern der Mensch will nicht, dass Gott Gott ist, sondern ist ihm feindlich gegenüber gesinnt. Das ist die Ausgangssituation, in die Gott hineinspricht, wo Gott durch sein Evangelium Veränderung schafft, nicht in eine neutrale Situation, sondern eine feindschaftliche Situation, wo Gott seine Feinde zu seinen Kindern macht. Das muss uns immer vor Augen bleiben, dass kein Zeichen, kein Wunder ein böses Herz überwinden kann. Ihr erinnert euch an das Gleichnis von Jesus von Lazarus und dem reichen Mann. Der reiche Mann lebt sein Leben in Saus und Braus. Der arme Mann kriegt nichts außer den Abfall vom Tisch des reichen Mannes. Er stirbt und dann stirbt auch der reiche Mann. Und dann heißt es in Lukas 16, Vers 24. Und der reiche Mann rief und sprach, Vater, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Der reiche Mann ist in der Hölle. Man würde denken, dass er jetzt endlich umdenken müsste, seine Sünde erkennen. Aber schau mal, was er sagt. Vater Abraham, erbarme dich. Das hört sich schon mal gut an. Aber was sind deine nächsten Worte? Sende Lazarus. Er fühlt sich immer noch als der Chef und bittet, dass Lazarus wieder sein Diener ist, dass er irgendwelche Aufträge für ihn erfüllt. Sein Denken hat sich nicht verändert, sein Herz hat sich nicht verändert. Selbst in dem Moment, wo er den Himmel sieht und die Hölle spürt. Er ist immer noch selbstzentriert, möchte immer noch bedient werden. Und dann antwortet Abraham zu ihm, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da hat der reiche Mann eine weitere Rede, Vers 27. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, also Lazarus soll wieder der Diener sein, in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen können. Man könnte sagen, eigentlich eine gute Idee. Seine Brüder brauchen ja nur ein Zeichen. Wenn Lazarus da wieder aufersteht und ihnen sagt, euer Bruder ist in der Hölle, würden die doch endlich umdenken, oder? Abraham aber spricht zu ihnen. Sie haben Mose und die Propheten. Auf diese sollen sie hören. Sie haben Gottes Wort, sie haben das Evangelium, darauf sollen sie hören. Der reiche Mann aber spricht, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen gingen würde, so würden sie Buße tun. Oh, diese Hoffnung. Wenn sie nur ein Zeichen sehen würden, dann würden sie Buße tun. Abraham aber spricht zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstehen. Zeichen überzeugen keine harte Herzen. Gibt Gott Zeichen aber? Absolut. Gott gibt Zeichen. Aber wenn wir sie fordern, das ist dieser große Unterschied, wenn wir fordern, wenn wir sagen, nur wenn Gott ein Zeichen gibt, dann glaube ich. Das ist Unglaube. Ich habe schon häufig Gottes Wirken erlebt, aber ich darf es nicht von Gott einfordern. Wenn du das tust, dann. Und wir müssen das auch in unserer Verkündigung heute immer wieder berücksichtigen. Wir dürfen nicht Menschen anlocken mit Zeichen und Wundern, mit Versprechen. Keine Show, kein Wunder überwindet den Unglauben. Nur die treue Verkündigung des Evangeliums ist das Wunder, das Gott gebraucht. Und so möchte ich zu dir sprechen heute, wenn du das Evangelium noch ablehnst. Vielleicht bist du das erste Mal heute da. Vielleicht besuchst du schon lange diesen Gottesdienst. Vielleicht kommst du nur wegen deinen Eltern. Warte nicht auf ein Zeichen von Gott. Tu es nicht. Warte nicht auf etwas Besonderes. Das Besondere ist nämlich schon am Kreuz passiert. Dort hat Gott seine Liebe zu dir bewiesen. Dass er, Jesus Christus, Gott selbst, Mensch geworden, den Fluch, den du verdient hast, und du hast Fluch verdient. Jede kleine Sünde, die kann Gott nicht unter den Teppich kehren und sagen, ah, ist menschlich, du bist nur ein Mensch, das ist eine kleine Sünde. Nein, jede Sünde wird von Gott bestraft werden. Und Christus wurde an unserer Stelle bestraft. Er hing nicht nur dort aus Versehen und hatte keine andere Chance gehabt und musste jetzt von den Römern gekreuzigt werden. Nein, es war ein bewusster Weg von ihm. Wo der Vater ihn bestraft hat für unsere Sünden, damit du vergeben herausgehen kannst. Damit du nicht mehr bestraft wirst für deine Sünden. Aber dieses Geschenk, das Jesus am Kreuz erkauft hat, kriegt nicht jeder einfach so zu Hause zugestellt, egal ob er es will oder nicht. Du musst das Geschenk annehmen, indem du bekennst, dass du diesen Tod verdienst, indem du bekennst, dass du ein Sünder bist. Höre das Evangelium, glaube daran, fordere keine Zeichen von Gott. Wisst ihr, Chefs dürfen fordern, nicht Untertanen. Gott ist unser Chef, er darf von uns Sachen fordern. Wir dürfen von Gott keine einzige Sache fordern. Aber Gott tut gerne Wunder. So kommen wir zur zweiten Gruppe, den Griechen und das Kreuz. Die Griechen, die zweite Gruppe, lehnt das Kreuz genauso ab. Sie verlangen nämlich nach Weisheit. Schaut mal in 1. Korinther 1, Vers 22 und 23. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern, das haben wir uns gerade angeschaut, und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Die Griechen wollen auch etwas. Sie verlangen nach etwas. Sie verlangen Weisheit. Weisheit ist kein Begriff, der nur in der Bibel vorkommt. Also für uns ist Weisheit, wenn wir an Weisheit denken, das Buch der Sprüche, etwas, was nur rein in der Bibel vorkommt. Aber Weisheit ist ein allgemeiner Begriff, den die Griechen auch sehr liebten. Weisheit bedeutet eigentlich so viel wie praktische Fähigkeiten. Die Kunst, das Leben im Griff zu haben. Das Verständnis, wie Dinge funktionieren. Und die Griechen, sie liebten Weisheit. Sie suchten nach diesem Edlen, nach der Stärke, nach der Schönheit, nach der Weisheit. Sie waren sehr begeistert davon. Sie studierten viel, unsere großen Philosophen. Und das ist interessant, heute in einer Gesellschaft, die Weisheit sucht, werden die alten Philosophen wieder rausgeholt und gerne gelesen. Vor allem die Stoiker sind heute ganz hoch wieder im Kurs, unter denen, die selbst nach Weisheit suchen. Und sie haben wirklich viele schlaue Dinge geschrieben. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie das Leben funktioniert, was wahre Schönheit ist, was wahre Stärke ist, was Selbstdisziplin ist. Heute wird es unter anderem Namen unter Self-Improvement verkauft, aber eigentlich ist dasselbe. Und für sie war das Kreuz das Gegenteil. Für sie war das Kreuz weder schön noch schlau. Als Paulus dem Festus das Evangelium verkündigt, Vers 23, erklärt ihm vieles, nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigt werde, dem Volk und auch den Heiden. Als er aber dies zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter Stimme: Paulus, du bist von Sinnen. Das viele Studieren bringt dich um den Verstand. Als er das gehört hatte, war er so: Nein, das ist Quatsch. Du hast zu viel studiert und bildest dir irgendwelche Sachen ein. Das ist Quatsch. So heißt es: Wenn die Griechen Weisheit fordern, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Griechen eine Torheit. Die Griechen haben nach Weisheit gesucht, aber Gott in seiner Weisheit predigt, hat Paulus befohlen, dass Christus gepredigt wird. Das ist, was sie brauchten. Zwar war es für sie eine Torheit, aber das ist, was sie brauchten. Und wisst ihr, was hier so interessant und so wichtig für uns gerade heute ist? Dass Paulus seine Sprache nicht anpasst, dass irgendwie dem Evangelium die Kraft geraubt wird. Anständige Griechen, sie dürfen das Wort Kreuz nicht einmal in den Mund nehmen. Das war kein Thema für ein Kaffeekränzchen. Kaffee gab es wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, was sie getrunken haben. Es ist nicht etwas, worüber sie gesprochen haben. Das Kreuz, das war schändlich. Das war etwas, was für das üble Gesindel war. Für die rebellischen Sklaven, für die anderen. Das ist nicht, worüber man gesprochen hat. Das war nicht anständig. Aber Paulus kommt dann nicht zu den Griechen und überlegt ein anderes Wort, um irgendwie das Evangelium schmackhafter zu machen. Nein, er predigt etwas, was den Griechen abscheulich war, für sie Torheit war, was sie nicht hören wollten. Ja, Paulus redet zu den Griechen wie ein Grieche, aber er passt das Evangelium nicht an. Er mildert es nicht ab. Paulus spricht offen und direkt darüber. Und wisst ihr, heute sagen Ratgeber für Evangelisation folgende Worte: Wir müssen die traditionellen Worte und Symbole überdenken und durch neu ersetzen. Wir sollten unsere Sprache, was unsere Sprache angeht, von vorne anfangen. Wisst ihr, das stimmt nicht. Ja, wir müssen unsere Worte erklären. Manchmal sprechen eine Sprache, die niemand versteht, und wir selbst verstehen sie gar nicht, was wir sagen, wenn wir vom Kreuz und vom Blut sprechen. Aber wir müssen sie nicht ersetzen. Selbst wenn die Leute das für sie ein Anstoß ist und sie das nicht glauben wollen. Die Worte werden auf Ablehnung stoßen. Wenn wir das Evangelium so präsentieren, dass alle damit übereinstimmen können, haben wir das Evangelium nicht präsentiert. Einer der Griechen schreibt, nachdem er das Evangelium gehört hat, und für ihn ist es so absurd, das Evangelium, so schreibt er folgende Worte. Das ist, wie sie gedacht haben: Gott ist gut und schön und glücklich. Und wenn er in dem, was am schönsten und besten ist, zum Menschen herabsteigt, bedeutet das für ihn eine Veränderung. Also wenn Gott Mensch wird, bedeutet das für ihn eine Veränderung. Eine Veränderung vom Guten zum Schlechten, vom Schönen zum Hässlichen, vom Glück zum Unglück, vom Besten zum Schlechtesten. Und in seinen Gedanken ist es: Und Gott würde eine solche Veränderung niemals akzeptieren. Für die Griechen war das eine Torheit. Wie könnte ein Gott, der absolut glücklich ist, Mensch werden, um zu leiden? Das passte sie nicht. Aber Paulus passt das Evangelium nicht an, selbst als er beim Areopag ist und predigt. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Paulus predigt das Evangelium treu. Auch die Sachen, die den Griechen ein Ärgernis, ein Anstoß, eine Torheit waren. Und was wir hier draus lernen können: Nach Weisheit zu verlangen, das ist Unglauben. Nach Weisheit zu verlangen, ist Unglauben. Die Menschen, die nicht glauben wollen, sie suchen irgendwo nach Antworten. Aber sie suchen sie nicht bei Gott, sondern bei sich selbst. Es muss für sie selbst Sinn machen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal folgende Formulierung gehört habt: Daran kann ich nicht glauben. Oder: An einen solchen Gott kann ich nicht glauben. Wovon spricht das? Wer hier ist in der Autorität zu bestimmen, was wahr ist und was nicht wahr ist? Der Mensch sagt, okay, das, wie Gott sich selbst präsentiert, nee. Nein, das kann ich nicht glauben. Niemand fragt uns, ob wir daran glauben können, dass die Sonne heiß ist oder nicht. Wir können nicht so sagen, naja, ich glaube nicht, dass die Sonne heiß ist, das passt nicht in mein Bild hinein. Das ist absurd. Aber was die Menschen mit Gott machen, die sagen, nee, daran kann ich nicht glauben. Ich bestimme, wie Gott ist. Ich bin Chef hier darüber, was wahr ist und was nicht wahr ist. Wisst ihr, Gott gibt uns sehr gute Argumente für das Kreuz. Aber wer seinen Verstand höher achtet als die Bibel, für den wird der Glaube absurd sein. Und es ist so schrecklich mit anzusehen, wenn Menschen kommen, die sagen, ich bin auf der Suche. Sie bestellen sich alle Bücher, die für und gegen den Glauben sprechen. Und sagen, ich will es studieren, aber tun es nicht. Weil letztendlich ist ihr Verstand, der die Sachen kontrolliert. Und alles, was für sie nicht passt, widersprüchlich erscheint, wird abgelehnt. Was noch trauriger ist, wenn Christen da mitgehen, wenn Christen ein kreuzloses Evangelium predigen, wenn wir versuchen, den Weisen dieser Welt auf ihre Art und Weise das Evangelium zu präsentieren, dass sie es annehmen, wenn das Evangelium erklärt wird mit neuen Worten, aber da kein Kreuz vorkommt, wo der Zustand des Menschen geleugnet wird, dass der Mensch ein Kind des Zornes ist, von Geburt an, dass Gottes Zorn auf uns liegt, sondern der Mensch wird als neutral dargestellt. Wenn der Zorn Gottes über Sündern geleugnet wird, und ich spreche gerade nicht theoretisch, es passiert häufig. Selbst in den Kreisen, wo man denkt, nee, da ist doch ein Stempel drauf. Das muss gut sein. Das Evangelium wird seiner Kraft beraubt. Und da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Das ist eine große Gefahr, in der wir als Gemeinde, als Kultur stehen. Wir wollen nicht dumm dastehen. Niemand will heute dumm dastehen. Aber das Kreuz ist für die Ungläubigen eine Dummheit. Dass Gott seinen Sohn bestraft, das ist für die Menschen unmoralisch. Das ist für sie Kindesmissbrauch. Und dennoch müssen wir davon sprechen, dass jeder in die Hölle kommt, der nicht an Christus glaubt. Wir dürfen das nicht leugnen. Lass uns wirklich auf der Hut sein davor. Augustinus sagte, wenn du im Evangelium glaubst, was dir gefällt, und ablehnt, was dir nicht gefällt, dann glaubst du nicht an das Evangelium, sondern an dich selbst. Wir dürfen nicht auswählen, was uns im Evangelium gefällt und was nicht. Es ist kein Lego-Bausatz, wo wir unser Gott uns selbst zusammenbauen und Gott den Menschen präsentieren, was ihnen am besten gefällt. Weisheit zu verlangen, ist Unglaube. Und wir müssen auch weiterhin vorsichtig sein. Heute werden einige sagen, ja, Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Aber sie glauben nicht, dass Christus für uns am Kreuz bestraft wurde. Für dich ist es vielleicht dasselbe, da ist ein großer Unterschied für sie. Sie sagen, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, um seine Liebe zu uns zu zeigen. Aber sie sagen, nein, 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 Jesus wurde nicht bestraft. Es ist nicht, dass Gott ihn für unsere Sünde zerschlagen hat am Kreuz. Er hing nur am Kreuz, weil Gott uns so sehr liebt. Und das ist nicht das Evangelium. Und es ist so, die sind so hinterlistig, wie sie das Evangelium präsentieren. Sie reden viel vom Kreuz, aber meinen etwas ganz anderes. Nicht jeder, der vom Kreuz redet, nicht jeder, der ein Kreuz ums Hals trägt, glaubt an das Kreuz, an das wahre Kreuz. Gewisse Liederbewegungen, die heute groß unterwegs sind, Hillsong und so weiter. Sie reden vom Kreuz, aber sie glauben nicht an das Kreuz. Wenn man die Liedtexte und die Predigten durchschaut, haben sie nichts vom Evangelium. Das ist so schrecklich. Wir müssen da wirklich auf der Hut sein. Aber dann gibt es auch eine ganz andere, eine ganz andere Richtung der Gefahr. Wir reden gerade über das Evangelium, das Kreuz. Und es kann sein, dass wir da vorsichtig sind. Aber die Gefahr weht auch aus einer ganz anderen Richtung, nämlich bei den praktischen Fragen. Wie gehe ich mit Ängsten um? Wie rette ich meine Ehe? Also alles Fragen zur Seelsorge. Und da weht auch eine große Gefahr für das Kreuz, wo menschliche Weisheit mit Gottes Wort vermischt wird, wo die Lösung für die Probleme des Menschen die Psychologie ist, die Konzepte aus der Psychologie. Und man denkt, naja, das ist ja die Wissenschaft. Aber bedenkt nicht, dass diese Wissenschaft darauf aufbaut, dass es keinen Gott gibt und dass der Mensch per se gut ist. Und dass er keine Vergebung seiner Sünden braucht. Dass die Scham überwunden werden muss. Und das ist so gegensätzlich zum Evangelium. Es sind gute Tipps, wenn man sich so durchliest. Aber wenn man es genau anschaut, ist ein Anti-Evangelium. Die Lösungen, die präsentiert werden, widersprechen dem Kreuz und dem, was wir glauben. Und das ist eine große Gefahr. Und man merkt das manchmal gar nicht. Das ist so hinterlistig gemacht. Es scheint eine praktische Predigt zu sein, wie man die Ehe rettet. Aber dabei wird die grundlegende Wahrheit des Evangeliums verleugnet. Wir müssen vorsichtig sein als Christen. Es hat einen großen Einfluss auf uns. Ich will euch ermutigen, sei nicht schlauer als Gott. Gott hat in seiner Weisheit uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir müssen nicht auf gottlose Psychologen hören, um unser Leben in den Griff zu bekommen. Wir brauchen das nicht. Wenn sie etwas Gutes sagen, was mit der Bibel übereinstimmt, dann können wir es ja auch in der Bibel finden. Aber das Schlechte, was sie sagen, ist so umso zerstörender. Aber ich kann es auch nachvollziehen, warum man es gerne liest. Man kann es schnell durchlesen, es hört sich gut an, es ist verständlich. Es ist nicht schwer zu verdauen. Sehr viele Geschichten aus dem Leben, sehr praktisch. Es kitzelt in den Ohren. Und das ist die große Gefahr. So möchte ich euch als Gemeinde ermutigen, habt Acht, prüft alles. Vom Flyer bis zum Buch über Evangelisation, bis zu dem, was ihr auf YouTube hört. Und so kommen wir zum dritten Punkt, zu den Berufen und das Kreuz. Wie reagieren sie? Den aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkünden wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Die dritte Gruppe, die uns vorgestellt werden, sind die Berufen. Und damit es nicht man so denkt, naja, es gibt die Juden, sie sind als Juden geboren und das ist, wer sie sind. Und die Griechen sind als Griechen geboren, das ist, wer sie sind. Sagt Paulus, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen. Christsein ist nicht, wie du geboren bist. In welchen Elternhaushalt du hineingeboren worden bist. Sondern, ob du der Berufung Gottes gefolgt bist. Ob das Evangelium deinem Herzen gewirkt hat. Sowohl aus den Juden, sowohl aus der Nationalität der Griechen, denen, die berufen sind, verkündigen wir Christus. Christus ist das, was wir Tag für Tag brauchen. Für die Griechen ist das Kreuz ein törichtes Kreuz. Für die Juden ist das Kreuz ein schwacher Christus. Aber für uns ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was den Unterschied macht, ist die Beziehung zu Gott. Wenn wir Gott vertrauen, dann können wir auch ihm vertrauen, dass er recht hat, wenn wir auch nicht alles verstehen. Wisst ihr, ich habe viele Fragezeichen zur Bibel. Es gibt viele Stellen der Bibel, die ich nicht verstehe, warum Gott so oder so handelt. Und die Fragezeichen werden mit der Zeit nicht weniger. Aber ich vertraue Gott, dass er weiß, was er tut. Dass er recht hat und dass ich Unrecht habe mit meinem Denken. So ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit das für uns, wer Christus ist. Wenn wir auf Christus schauen, die wir glauben, dann ist er nicht für uns Dummheit und Schwachheit, sondern wir sehen weiter, weil wir Gott vertrauen können. Das Evangelium ist Gottes Kraft in uns. Das Evangelium ist nicht nur, was wir glauben und uns dann selbst verändern. Das Evangelium wirkt an uns. Deswegen ist es Gottes Kraft. Das Evangelium ist das, was die Wiedergeburt in uns bewirkt, uns ein neues Herz schenkt, so wie Nick es gut beschrieben hat. Es ist nicht nur einfach eine Idee, es ist eine Kraft. D.C. Ryle sagte Folgendes: Das Evangelium macht Ehemänner zu besseren Ehemännern, Ehefrauen zu besseren Ehefrauen, Eltern zu besseren Eltern, Herren zu besseren Herren und Diener zu besseren Dienern. Kurz gesagt, ich würde kein Pfennig für den Glauben eines Mannes geben, dessen Katze und Hund dadurch nicht besser geworden wären. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Es wirkt in uns die Wiedergeburt, es wirkt in uns die Veränderung, die Heiligung. Und selbst unsere Katzen und Hunde, wenn ihr welche habt, müssen es merken, dass du wiedergeboren bist. Es ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und es ist auch für uns Gottes Kraft, weil wir sehen jetzt einen schwachen Christus. Ein Christus, der gekreuzigt ist. Aber wir werden den Christus sehen, der in seiner Stärke und Macht wiederkommt und alles wiederherstellen wird. Das ist aber auch Gottes Weisheit. Wisst ihr, mit dem Kreuz ergibt alles Sinn. Aber es fängt an, dass wir eine intellektuelle Insolvenz anmelden müssen. Wir müssen zuerst verstehen, dass wir bankrott sind mit unserem Verstand. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir dumm sind und Gott weise ist, dann sehen wir in Christus Gottes Weisheit. Dann ergibt das Leben einen Sinn. Weil, Vers 15, denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen, das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Selbst wenn Gott schwach erscheint, ist er stärker. Und wenn wir im Glauben das annehmen, sehen wir seine Stärke darin. Und wisst ihr, Gott arbeitet gern mit Paradoxen. Ein Paradox ist, was auf den ersten Blick falsch erscheint, aber in Wirklichkeit Sinn ergibt. Gott arbeitet sehr gern damit. Ihr müsst nur an die Geschichten aus der Bibel denken. David und Goliath, nicht der Größere gewinnt. Jakob und Esau, nicht der Erstgeborene bekommt der Segen. Gottes Kraft erscheint heute schwach. Seine Weisheit erscheint heute als Torheit. Und wir dürfen das Paradox nicht auflösen, wenn wir das Evangelium verkündigen. Wir tun den Menschen damit keinen Gefallen. Womit wir die Menschen ziehen, dafür bleiben wir auch. Wenn wir sie mit Kraft und Weisheit ziehen, dann werden sie nachsuchen und streben. Aber das Paradox bleibt nicht nur bei der Rettung, sondern auch im christlichen Leben. Das christliche Leben funktioniert wie folgt. Geben ist seliger als nehmen. Dass in seiner Schwachheit, in unserer Schwachheit seine Stärke groß wird. Das ist, was wir glauben und glauben müssen. Und ich möchte dir heute eine Anwendung mitgeben. Eine ganz praktische. Es gibt eine ganz, ganz viele Anwendungen, aber eine. Durchdenke das Evangelium. Und eigentlich ist das eine unmögliche Sache, die ich gerade sage. Das Evangelium kann man nicht durchdenken, weil wir müssen sozusagen von vorne bis hinten das durchdenken, das ist unmöglich. Aber ich weiß nicht, ob du mal die Zeit dafür genommen hast und ich möchte dich ermutigen, dir Zeit dafür zu nehmen. Schreib auf einem A4-Blatt das Evangelium auf. Nicht dein Zeugnis, das ist auch gut. Wenn du es noch nicht gemacht hast oder vielleicht schon länger nicht gemacht hast, schreib es nochmal auf, wie du es jemand teilen würdest. Aber das meine ich hier nicht heute. Schreib das Evangelium auf. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Wer ist Christus? Und was ist die Antwort darauf? Nimm dir Zeit dafür. Schreib für dich die Bibelstellen auf, von wo du diese Wahrheiten hast. Natürlich wirst du nicht, wenn du das Evangelium präsentierst, die Bibelstellen so ganz immer wieder zu zitieren, auch wenn man die Bibel dann aufschlägt. Aber schreib das für dich auf. Wie würdest du das Evangelium präsentieren? Wir müssen uns damit beschäftigen. Wenn wir die falschen Evangelien sehen wollen, dann müssen wir wissen, was das wahre Evangelium ist. Wir dürfen nicht an ein Mini-Kreuz glauben. Wir müssen eine große Sicht vom Evangelium haben. Und dazu ermutige ich euch, euch die Zeit zu nehmen. Für die ihr beim Bibelcamp seid, es gibt ein viel Freizeit beim Bibelcamp ist, ne, wo man diese Hausaufgabe erledigen kann. Könnt auch gerne zur Korrektur abgeben bei einem von den Leitern. Und so haben wir heute von der Torheit des Evangeliums gehört. Wir haben gesehen, dass die Juden Zeichen suchen, das Kreuz für sie ein Ärgernis ist. Wir haben gesehen, dass die Griechen nach Weisheit suchen und das Kreuz für sie Torheit ist. Für uns aber, die wir berufen sind, auch zu welcher Nation, welchem Hintergrund auch immer, ist das Kreuz Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und ich möchte euch ermutigen, die ihr gläubig seid, umso mehr damit zu beschäftigen. Und die ihr heute noch nicht glaubt, rufe ich euch zu, Gott hat euch lieb. Trotz eurer Sünden hat er am Kreuz gezeigt, dass ihr ihm nicht egal seid. Und deswegen rufe ich dich auf, ändere dein Leben. Nimm dir Zeit für Gott, lies die Bibel. Und wenn du Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Wir werden gerne darüber sprechen. Ich möchte noch Gott um Gnade bitten, ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke für diese scheinbare Torheit des Evangeliums, die keine Torheit ist, sondern deine Kraft in unserem Leben und deine Weisheit. Dein Evangelium ist so genial, so logisch und so herrlich. Und ich danke dir, Herr, dass wir immer wieder mehr darüber nachdenken dürften heute. Und ich bitte dich, dass es nicht damit aufhört, dass wir uns heute kurz Gedanken gemacht haben, sondern dass unser Leben von deinem Evangelium durchtränkt ist. Herr, gib du uns Gnade, wir brauchen sie. Amen.